Also wir haben eher die Einstellung, dass man mit Grenzüberschreitungen auch wachsen können, mehr persönlich, und dass man das ganze Leben vielleicht wieder aus einer anderen Perspektive betrachtet.
War arbeitslos, beziehungsweise Entschuldigung.
Geht schon los.
Ja.
Wir wollen die ersten reservieren.
Das war halt wahrscheinlich schon der 20. Anruf.
Möchte man Joghurt selber machen, das Brot selber backen, so Tiere schlachten, ist für mich eine persönliche Grenzüberschreitung.
Ihr kauft jetzt einmal eine Tonne Lebensmittel.
Ja, so ungefähr, ja. Da geht man auf jeden Fall in Vorleistung auch mit anderen Sachen.
So beziehungstechnisch ist es einfach, es ist ein Rezept.
Aber wir haben es schon vorgenommen nach dem ersten Jahr, wurscht, wie schlimm das oder wie schwierig das wird, dass wir weitermachen auf jeden Fall.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Episode Alpenverein Basecamp. Ich bin der Flo Rudig und begrüße heute zwei richtig spannende Gäste. Sie werden nämlich in den nächsten Wochen die Bettelwurfhütte im Tiroler Karwendel über dem Halltal übernehmen. Zum allerersten Mal in ihrem noch jungen Leben Hüttenwirtin sein. Und das mehr oder weniger als Quereinsteigerin oder Neueinsteiger. Beide hatten bislang komplett andere Jobs. Katrin Buttenhauser war Pharmazeutin, Michael Schiffmann Handwerker und widmen sich jetzt komplett dem Abenteuer Hüttenwirtin. Einmal vorab gratuliere, dass ihr das überhaupt gewonnen habt.
Danke.
Danke, ja.
Wir merken beim Alpenverein, wenn wir sagen, eine Hütte gibt es wieder quasi zur Pacht, da werden viele, viele Namen drunter gepostet, melden sich sehr viele Leute selber, weil sie davon träumen, Hüttenwirtin zu sein. Wie habt ihr es hier geschafft? Wie habt ihr die Hütte bekommen als Pächter?
Ja, da kann ich anfangen. Erstens einmal danke für die Einladung, Florian. Ja, ich habe schon lange ein Auge geworfen auf die Bettelwurfhütte. Sie war schon mal vor 5 Jahren ausgeschrieben. Da wollte ich schon mal schauen, habe mich informiert, habe mich nicht so recht drüber traut über das Ganze. Und dann haben wir uns immer wieder mal im Internet informiert und geschaut. Wir haben Hütten besucht, wir haben mit den Leuten geredet, mit eben Freunden, was auch Hüttenpachtner und Verwandte, was schon Hütten gehabt haben, wie das wäre. Und vor circa einem halben Jahr haben wir die Ausschreibung in die Hände gekriegt. Ein bisschen gestöbert im Internet und irgendwann war es da und haben gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfe und legen los und bewerben uns.
Und dann die Bewerbung selber, Katrin, ist das schwer, sich da durchzusetzen? Ist es so wie ein Casting bei so einer Musik-Fernsehshow, wo dann eine Jury entscheidet?
Also wir haben einfach unsere Sachlage genau dargelegt, wo wir uns im Leben gerade befinden. Und wir waren tatsächlich für ganz was Neues offen in unserem Leben. Und da hat uns der Hüttenwart, dem haben wir eigentlich ganz gut in die Karten gespielt, so wie wir uns präsentiert haben. Und dadurch haben wir die Hütten dann schlussendlich bekommen. Das war dann ein Vorstellungsgespräch beim Alpenverein mit unserem Hüttenwart. Und der hat sich ganz gut eigentlich für uns eingesetzt auch. Und da sind wir gut angenommen worden und haben das Gefühl gehabt, dass wir sehr erwünscht sind, auch wenn wir jetzt noch nie irgendwie eine Berührung gehabt haben mit Gastgewerbe beziehungsweise auch in dieser Höhe, das ganze technische Handling. Mhm. Das ist für uns wirklich was Neues.
Bevor wir zu euren Konzepten, zu euren Ideen kommen, was ihr da machen wollt, warum habt ihr einen Job hingeworfen, Katrin? Du hast einmal Sport studiert, du hast dann Pharmazie studiert, das glaube ich auch fertig, warst Pharmazeutin. Warum
ja.
Da ist ja ein Ausstieg, zu sagen, ich gehe auf eine Hütte.
Ja, also ich habe mir eigentlich schon lange während der Apothekenzeit, oft schon wieder habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir einmal ganz was anderes auch vorstellen konnte. Und eher in die handwerkliche Richtung sogar. Also ich habe sehr viel mit dem Kopf gearbeitet und schon auch viel Kundenkontakt gehabt. Aber ich habe mir eher gewünscht, dass ich mehr mit der Materie, mit meinem Handling in Berührung komme. Und da ich ganz gerne koche, habe ich mir das jetzt auch ganz gut vorstellen können, dass ich einmal in der Küche auf einer Hütte das Ganze übernehme. Also ich habe auch, muss ich dazu sagen, zwischen Apothekenjahren schon auf einer Hütte als Hilfsköchin gearbeitet.
Also weißt du ungefähr, was dann da abgeht?
Kann ich mal, ja, habe ich ungefähr schon einmal mitbekommen.
Hast du dir jetzt noch Kochskills zusätzlich angeeignet? Oder?
Bin ich eigentlich tagtäglich dabei mit den Gedanken, wie man was verbessern kann. Und ich wachse auch immer weiter in die Materie rein. Und es macht mir von Tag zu Tag auch mehr Spaß, das Sachen zu kredenzen und Ideen zu sammeln.
Zur Speisekarte kommen wir auch noch.
Ja.
Michael, du warst in der Werkstatt, die hat selber eine Kfz-Lkw-Werkstatt
gehört. Genau, nein, gehört nicht.
Du hast sie geleitet.
Jetzt, ich habe den Werkstattenbereich übergehabt von einem Fuhrpark. So. Und allgemein war ich einfach immer schon auf der Suche nach neuen Herausforderungen, sei das bei der Bergrettung, bei der Pistenrettung, im Sinne von Ausbildungen. Ich habe halt immer gesucht nach einer neuen Herausforderung. Und eben das Hüttenbewirten war auch schon immer schon in meinem Kopf ein bisschen, oder schon ziemlich lange von meinen Großeltern schon, weil die haben ja 27 Jahre die Weidener Hütte bewirtet, wo man natürlich als Kind auch ganz viel wohnen und das alles schon mitgekommen, dass man noch viel aufgewachsen, kann man sagen, auf die Berge, auf Hütten. Und von daher wurde das Hütten sein oder das Hütten bewirten immer im Kopf rein. Und ja, dann eben, wie gesagt, habe ich wieder mal angeschaut, wieder mal Bewerbung in der Hand gehabt und so weiter. Und habe eben mich dann für das Projekt entschieden, wo ich jetzt vor einem halben Jahr die Ausschreibung in der Hand gehabt habe. Weil auch zeitlich das gut getroffen war, weil ich war arbeitslos. Beziehungsweise Entschuldigung.
Geht schon los. Ja. Wir wollen die ersten reservieren.
Also einen ganzen Tag kann man sagen, ja. Das war halt wahrscheinlich schon der 20. Anruf.
Wirklich? Wegen der Hütte, oder?
Ja, wegen der Hütte, ja. Das war halt mit Vertreter und Kunden und Leute, die es buchen wollen, und da geht es dann noch ziemlich rund, ja.
Obwohl ihr noch nicht offen habt. Aber du stellst davor, da oben das Handwerkliche zu machen und die Bedienung, oder?
Genau, die Bedienung, das Handwerkliche, das Organisatorische, das Logistische. Also ich bin ja da in der Gegend ziemlich gut vernetzt mit Bauern, mit Verwandtschaft, Familie und das Handwerkliche auf jeden Fall auch. Wenn sie es bei mir nicht schaffen, durchzukommen, probieren sie es bei der Karte. Wir haben ja beide Nummern im Internet.
Jetzt haben wir mal Applaus.
Vielleicht war das der erste Fehler, die eigene Nummer im Internet zu
kennen. Das haben wir schon gesehen, dass andere Hüttenwirte haben nur die Hüttennummer rein, ne, und die private nicht. Ja, okay, nächstes Jahr vielleicht. Ja.
Aber jetzt seid ihr froh, wenn sie was tut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja.
Obwohl ihr noch nicht offen habt. Aber wie groß, glaubt ihr, ist dieser Gap zwischen dieser romantischen Vorstellung, auf der Hütte mitten in den Bergen zu leben, dem Sonnenaufgang zu huldigen, sich einen gemütlichen Kaffee zu machen, und dem, was man von vielen hört, nämlich Stress in der Küche, die Kleidung, die nach Kaspersknädel stinkt, die Logistik, die nicht mehr zusammengeht, weil zu viel kommen. Aha. Man will die Gäste gar nicht mehr sehen, man hat zu wenig Material. Mhm. Was glaubt ihr, wie groß ist der Gap?
Also ich glaube, das deckt sich vielleicht zu 1%, dass wir ab und zu mal unsere gemeinsame Zeit haben, eine private Zeit, wo nicht viele Leute kommen, wo vielleicht das Wetter wirklich schlecht ist.
Aber das hat noch ein schierem Wetter, und, ja.
Ja, und wo wir dann rekapitulieren und vielleicht einmal drüber lachen, dass wir mal ein Bier ausgeschüttet haben oder dass einmal vielleicht was nicht so hingehauen hat, das kann ja durchaus passieren. Und dass wir da am Café sitzen und sagen, ja, das können wir mal durchschnaufen. Jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze besser machen oder was wir schon gut gemacht haben. Und dass wir da auch eine Zeit haben, was wir genießen können. Und einen Sonnenaufgang vielleicht einmal. Aber das wird eine Seltenheit werden. Kann ich mir vorstellen, ja.
Von dem ich denke, allgemein ist das Gebiet von der Bettelwurfhütte ja super idyllisch und schön. Ne? Das kann natürlich verlocken, dass man da meint, man hat da eine schöne Freizeit und kann mal einen Kaffee auf der Terrasse trinken und so, ja. Aber andererseits, wenn das Wetter schön ist, wenn da im Sommer schön Wetter ist und ein Haufen Leute kommen, Nachher kann man Glück haben, wenn der Kellner mal kurz aufschauen kann auf dem Gipfel. Aus der Küche kommst du wahrscheinlich den ganzen Tag nicht raus. Wir rechnen schon mit 15-Stunden-Tag, 7 Tage die Woche. Und das von 4:15 ja, bis
10 Uhr, ja. Das ist halt drei bis 4 Monate lang.
Ja, genau. Das
also da. Die Erwartungshaltung ist schon sehr
tough, ja, denke ich. Ja.
Ja.
Warum wollt ihr euch das antun? 15 Stunden am Tag?
Das ist eine gute Frage, ja.
Ja. Weil wir vielleicht auch wieder einsteigen wollen. Weil wir vielleicht beide ein bisschen tendieren, Grenzüberschreitungen zu machen. Sei es jetzt auf dem Berg oder einmal wieder ganz neue Sachen entdecken. Ob wir jetzt einmal Vipassana machen oder einmal als Aussteigerleben direkt im Zelt irgendwo. Haben wir gesagt, wir nehmen uns das jetzt vor, stellen uns das ganz gut vor und schauen wir, dass wir uns in das Ganze einarbeiten und dabei erwachsen. Also wir haben eher die Einstellung, dass wir mit Grenzüberschreitungen auch wachsen können, mir persönlich, und dass wir uns wieder, dass man das ganze Leben vielleicht wieder aus einer anderen Perspektive betrachtet.
Jetzt muss man zu euch rauf, zu der Hütte, das Material mit einer Seilbahn transportieren.
Genau,
ich meine, ist auch ein Vorteil.
Ja. Mhm. Ja.
Was macht ihr jetzt für den ersten Tag, für die erste Woche, das erste Monat logistisch? Wie viel Menge muss ich da jetzt raufpacken und was ist das für eine Menge?
Das ist auf jeden Fall, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Das fängt ab an Gas für die Küche. Das nächste sind die ganzen Getränke. Was bei 30, 40 Kisten Bier mal von Anfang sind, ne? Fasseln, Bier und so weiter. Dann, ich schätze mal, Lebensmittel in Kilo, 700 Kilo Lebensmittel oder bis 1000 vielleicht sogar.
Wenn man jetzt die ganzen Zucker und also alles, was man wirklich Sachen rechnet, damit die Getränke, ist einfach richtig eine Menge, ja.
Genau. Ja, da kommt einiges zusammen. Das sind echt viele Bereiche. Nachher ist ganz viel Holz. Das sind 5 Stär Holz, was man da am Sommer braucht. Das sind nicht ganz 5 Kubikmeter. Das muss man also aufliefern, oben verrammen, vorher aufarbeiten oder kaufen in dem Fall, je nachdem.
Ja, apropos kaufen, das sind dann alles eure Ausgaben, oder?
Genau,
ihr kauft jetzt einmal eine Tonne Lebensmittel.
Ja, so ungefähr, ja. So schaut es aus, ja.
Geht man in Vorleistung?
Da geht man auf jeden Fall in Vorleistung, auch mit anderen Sachen, mit Registrierkasse und da kann man Sachen daher.
Versicherungen oder die Pacht und
genau,
so weiter.
Genau, und so weiter, ja.
Mhm. Werdet ihr da oben Mitarbeiter haben? Weil man kann ja übernachten auf der Bettelhofhütte.
Ja, also wir haben uns eigentlich bewusst jetzt für Mitarbeiter entschieden, damit wir auch Zeit haben, uns auseinanderzusetzen mit den gewissen Eigenproduktionen. Wie zum Beispiel, möchte man Joghurt selber machen, das Brot selber backen.
Genau, ja. Mhm.
Wenn es ausgeht, vielleicht jetzt die Saison noch nicht, aber dass wir Marmeladen dann auch für die nächste Saison zumindest selber machen oder Sauerkraut. Wir haben gewisse Getränke, die wir selber machen, Sirupe oder ein Wasserkefir. Das ist so ein Kombucha-ähnliches Getränk mit Probiotika. Und das war ein richtig Sportlergetränk mit vielen Nährstoffen und Mineralstoffen. Und da haben wir uns eigentlich viel auseinandergesetzt. Das ist ein bisschen auch unser Bereich, die Gesundheit. Und dass wir das auch mit einfließen lassen, die Philosophie.
Mhm.
Und deshalb stellen wir jetzt auch bewusst beim an, dass wir da auch ein bisschen Zeit haben, uns mit dem Brotbacken zum Beispiel auseinanderzusetzen. Weil wir müssen auch schauen, wie der Ofen ungefähr konzipiert ist von der Hitzeverteilung, damit das auch dann funktioniert auf die Masse hin.
Aber das traut euch zu, jetzt schon Angestellten?
Ja, das Risiko gehen wir ein. Ja.
Das geht ein?
Ja, auf jeden Fall.
Werdet ihr dann sowas wie neumodern heißt Businessplan, wie viel müsst ihr im Monat Gäste haben oder umsetzen, damit sie das für euch ausgeht?
Im Monat ist jetzt eine gute
Frage. Oder Woche, ich weiß nicht, womit ihr rechnet.
Wir haben es kalkuliert, ja.
Das war jetzt circa 6.000 mal 3, 18.000 Euro Umsatz bis 20.000 Euro Umsatz braucht man im Monat. Damit sich das Hütte ausgeht, ja. Genau. Ja.
Aber das ist schon das Minimum eigentlich, was wir uns erwarten. Weil laut Zahlen von den letzten Jahren ist schon wesentlich her sogar.
Wie schaut es mit der Energieversorgung aus? Ihr habt Gas für den Ofen.
Genau.
Ihr habt keinen Strom.
Wir haben keinen Strom. Wir haben Photovoltaik mit Speicherbatterien, was insgesamt geworden ist, was gut funktioniert, wo man wirklich viel machen kann, wo man natürlich auch haushalten muss. Also es gibt jetzt keinen Toaster beim Frühstück. Es geht sich einfach nicht aus vom Strom her. Und zur Notfall haben wir ein Aggregat, was mit Diesel funktioniert. Das könnte man auch einschalten, wobei die Vorpächterin insgesamt hat, dass sie das selten laufen gehabt hat, weil sie es eigentlich mit Photovoltaik betreiben hat, können die Hütte.
Ja. Weil es Aggregat gar nicht gebraucht hat?
Ja, ganz wenig. Also in Liter, 6 Liter Diesel hat sie gebraucht die ganze Saison. Und das ist recht wenig, finde ich.
Wie, weil du gesagt hast, kein Toaster zum Frühstück. Wie viel Luxus wollt ihr den Leuten da oben bieten?
Ja.
Und muss man auch teilweise bieten, damit man attraktiv ist? Was ist
also das ist eine gute Frage. Wie viel Luxus? Wir sehen ein Luxus eher in eine andere Richtung vielleicht, gar nicht so in die konventionelle Richtung. Der Luxus für uns ist eher, dass man möglichst viele Produkte eben selber herstellen, wie die Katrin schon gesagt hat, wie das Brot, wirklich mit gutem Getreide, mit Urgetreide, da haben wir echt gute Lieferanten. Nachher mit Milch von den Bauern aus der Umgebung, ein Joghurt machen selber. Das sehen wir mal als wesentlichen Luxus.
Das Biogemüse von Bauern in Fritzens zum Beispiel, dass man da einfach die Qualität zur Verfügung stellt, das ist jetzt unser Luxusempfinden, Anspruch.
Das heißt, für die warme Dusche, für die minutenlange, muss ich nicht auf die Bettelwurfhütte gehen.
Auf der Bettelwurfhütte ist es so, dass wir nicht nur mit Strom haushalten müssen, auch mit dem Wasser müssen wir haushalten, weil die Quelle ist begrenzt, der Wasserspeicher ist auch begrenzt und deswegen ist die Dusche, es gibt eine Dusche, aber das ist eher eine Notfalldusche, dann, wo die Gäste nicht so zur Verfügung gestellt wird, weil es sich einfach dann nicht mehr ausgeht vom Wasser her.
Wie also, macht ihr das?
Ja, für uns geht es sich aus, Gott sei Dank. Okay, also wir müssen jetzt nicht 5 Monate ins nicht waschen. Das geht sich aus, ja.
Nein, es ist schon so, auch für euch, oft runter ist nicht, oder? Ins Tal.
Also ich gehe schon davon aus, dass man mehr oder weniger am Anfang noch ab und zu runterkommen, um nur die restlichen Sachen zu organisieren, erledigen. Und dann in der Hauptsaison sind wir sicher 3 Monate, schätze ich, gar nicht da runter. So was denke ich mal.
Ich vielleicht nur weniger wie du. Für mich wird es jetzt vielleicht kein Einsiedler leben, weil ja Gäste hoffentlich kommen. Ja. Aber ich werde da oben bleiben, wie es ausschaut. Ja, ich werde vielleicht auch gar nicht runterkommen, bis Mitte Oktober.
Ach so. Juni bis Oktober.
Das kann durchaus
vorkommen,
ja.
Das heißt, warmes Wasser gibt es dann zuerst einmal wieder kurz vor Weihnachten?
Nein, zum Duschen haben wir schon warmes Wasser.
Ach schon?
Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon, ja.
Okay.
Also soweit wir wissen, gell, wir wohnen ja noch näher um, aber ich habe auf den Plan geschaut und da ist ein Boiler. Also geh davon aus, es muss warmes Wasser geben.
Es wäre ja der Energiespeicher für die Photovoltaik in Warmwasser umzusetzen, wäre ja auch recht effizient.
Eben. Und da haben sie sicher, weil das ist eine hochmoderne Anlage, gerade von dem her, das ist jetzt das Neueste in der Hütte, glaube ich, die Photovoltaik, das, glaube ich, haben sie sicher mit Warmwasser.
Und sonst haben wir eine Überraschung.
Ja. Und sonst gibt es einen Waschlappen und einen Kiebel, dann muss es auch gehen.
Ich habe das ein bisschen schon durchsickern lassen, was es bei euch dann zum Essen, zum Trinken gibt. Wie schaut die Speisekarte aus? Also gerade wenn ich so über so lange Zeit Waren einlagern muss.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General.
Also wir haben eine kleine Speisekarte, wo wir das Gängigste oben haben, eine kalte Jause, dann verschiedene Knödel, Wildkräuterknödel und rote Beeteknödel, wenn Saison ist dann, im August, Juli erst, Kaspresknödel auch. Ja. Und eher auch so Schöpfgerichte werden wir haben, wenn ganz viel los ist, weil wir sonst wahrscheinlich nicht zusammenkommen werden, wenn wir zu zweit oder dritt oben sind. Aber ich möchte einen Zillertaler Holzknechtkrapfen anbieten. Also wenn jetzt, sagen wir, weniger Leute kommen, dann kann man sich da wirklich auch mehr antun, genau, wenn wir dann wieder die Zeitfenster haben. Mhm, genau, und da möchte man wirklich uns auch ins Zeug legen und schauen, dass wir irgendwas Besonderes dann anbieten, wie ein Kaiserschmarrn und so frische Sachen dann.
Genau, wir haben da eben also kleine Speisekarten, da wo wir fixe Gerichte reinstehen haben, was wir eigentlich permanent dann anbieten, und auch Tageskarten, wo man nachher je nach Leutmenge, was kommt, natürlich unterschiedlich. Man kann jetzt nicht Holzknechtkrapfen machen, wenn wir erwarten, dass da 60 Übernachtungen sind und 150 Tagesgäste. Nachher wird es halt ein Schöpfgericht werden, ne, wo schnell und einfach zum Handeln ist. Und so variieren wir, müssen wir uns das natürlich, müssen wir einwachsen, müssen wir uns das anschauen. Und wenn weniger los ist, kann man aufwendiger kochen vielleicht. Und wenn viel los ist, muss man das Ganze halt so machen, dass es gut ist, einfach ist und zügig ist.
Genau. Und ein Wunsch war natürlich nur, weil wir auch nepalesische Angestellte haben, dass die ein nepalesisches Gericht uns zur Verfügung stellt, weil sie selber auf einem Alpenhotel am Mount Everest gearbeitet hat. Und da kann sie ein bisschen ihr Know-how vielleicht einfließen lassen und dass wir mit ihr das dann gemeinsam umsetzen.
Wir haben ja bisher zweimal die Hütte als Thema im Alpenverein Basecamp gehabt. Und unser allererstes war gleich eins mit den meisten Rückmeldungen. Da ist es darum gegangen, die erste vegane, / vegetarische Hütte. Da sind richtig viele Meldungen dahergekommen. Wie haltet ihr es mit dem Fleisch? Mhm. Übrigens ist eine Hörempfehlung, sich Episode 1 anzuhören. Wahnsinnig interessante Personen, die Hütte dort führen.
Ja. Also ich denke, wir sehen das nicht dogmatisch, also Fleisch essen oder nicht essen. Von meiner Seite aus ist es so, dass ich den Konsum selber reduziere, weil ich einfach auch gern vegetarisch esse. Also mir schmeckt alles Vegetarische und auch vom ethischen Gesichtspunkt aus. Also Tiere schlachten ist für mich eine persönliche Grenzüberschreitung, was ich selber schon gemacht habe. Und habe mir gedacht, ist ethisch ein Thema natürlich. Und jetzt, wo Nachhaltigkeit immer wieder thematisiert wird, allgemein, auch politisch, auch beim Alpenverein, denke ich mir, dass es vielleicht, ich denke, dass angekommen ist, dass einfach die Viehzucht schon auch sehr dazu beiträgt, dass man die Umwelt nicht gerade schont, wenn es in der Massenproduktion läuft. Und deshalb haben wir uns jetzt auch für das Bio entschieden und eher für weniger als mehr.
Genau, und zum Konzept, wir haben jetzt das auch auf der Homepage stehen, dass wir es uns herausnehmen, nur jeden zweiten Tag ein Fleischgericht anzubieten. Erstens aus ökologischen, wirtschaftlichen Gründen. Das Fleisch, was wir oben haben auf der Hütte, das ist von einem einheimischen Bauern. Bio, im Idealfall. Es schaut so aus, als wenn es uns komplett gelingen würde, bis jetzt. Ja. Und wir möchten halt der ganzen Massen, der Fleischmassenindustrie, weil man die Bilder kennen die meisten, wie sie vielleicht irgendwelche Buten da in einer Halle drei haben und miserabel behandeln, das möchte man eigentlich vermeiden. Dass wirklich gute Produkte, wenig Fleisch und dass wir das so machen und so fördern. Ja.
Wie machst du das mit der Lieferung, gerade von Dingen, die jetzt frisch sein müssen?
Da haben wir jetzt einen guten Lieferanten, der hat einen guten Bio-Fleischbezug. Und der, das haben wir jetzt also so, sind wir beim Einfadeln, dass der uns das regelmäßig bringen kann. So, dass wir eigentlich immer eine Frischware oben haben, so wie wir uns das vorstellen. Ja.
Bringen heißt, der legt das unten auf die Seilbahn oder der kommt mit dem Rucksack
rauf? Der legt man das auf die Seilbahn. Ich fahre es auf mit der Seilbahn und dann haben wir das oben. Mhm. Also das schaut aus, als du das alles hinhauen hat. Soweit.
Habt ihr sowas wie einen größeren Kühlraum auch?
Ja, es ist ein Kühlraum oben, beziehungsweise es sind verschiedene Kühlschränke und Gefrierschränke oben, was ich jetzt aber noch nicht gesehen habe, also nur auf die Bilder, auf die schematischen Bilder sogar allein. Und da kann man auf jeden Fall was einfrieren für Notfälle. Und da haben wir schon Kapazität, zwar nicht ewig viel, aber ist schon was möglich, ja, genau.
Das wird auch unter anderem die größte Herausforderung für uns werden. Mhm. Wie viel braucht man, wie viele Leute kommen und wie lässt sich das Ganze dann vereinbaren und planen vor allem? Das,
ja. Genau, es ist ja eben auf der Battlewolf-Hütte ist es sehr wetterabhängig. Mhm. Wenn da jetzt eine Woche Schierwetter ist, da kommt vermutlich ja kein Mensch oder eine Handvoll Leute. Und wenn du davor viel einkaufst, dann wird das Seigas hin. Ne? Und da musst du natürlich gut denken, vorausdenken, dass du nicht das gute Zeug wegschmeißen musst und auch nicht zu wenig da hast. Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns, weil wir die Erfahrung jetzt diesbezüglich noch nicht gesammelt haben. Genau. Da müssen wir jetzt dann schauen, wie das alles funktioniert dann.
Das ist sicher schwierig.
Glaube ich auch, ja.
Was mich auch noch interessiert, das Zwischenmenschliche, wenn man so viel Zeit auf einem Fleck da oben ist und auch der Stress Einzug hält. Habt ihr einen Beziehungsstresstest einmal in fremden Ländern gemacht? Sagt man ja oft, fahrt weit weg mit wenig Zivilisation und schaut, wie es euch geht. Oder fühlt ihr euch schon so stark, dass ihr sagt, das wird uns da oben nie zu eng, das wird uns nie zu viel?
Also ich nehme mal eine Hängematte mit, falls ich mal draußen schlafen möchte. Spaß beiseite. Wir haben das schon öfter gemacht, solche Tests. Wir waren zum Beispiel letzten Sommer oder Frühjahr, wo wir über einen Monat mit einem Bus unterwegs und haben nach dem Bus gewohnt, auf engstem Raum. Aber in schierem Wetter bist du noch wirklich, das ist noch wirklich enger Raum im Bus. Ne? Und das hat super funktioniert, wo man schon auch schon öfter unterwegs. Es hat auch gut funktioniert.
Also wir sind draufgekommen, so beziehungstechnisch ist es einfach, es ist auch ein Rezept, wenn man einen gemeinsamen Inhalt hat, der zwischen uns steht und wo wir gemeinsam hinarbeiten, dann ist das Subjektive ein bisschen ins Zurückweich. Das weicht dann ein bisschen zurück. Und also, gut, wir haben zum Beispiel bei unserer Reise haben wir dann eine Katze gefunden, das war dann ein anderer Inhalt, aber jetzt auf der Hütte haben wir auch sehr wohl einen Inhalt und ein Ziel.
Genau.
Und da kann ich mir vorstellen, da gehen wir ganz gute Dinge in die Partnerschaft.
Also, dass wir versuchen, ein Thema in die Mitte zu stellen, die Bewirtung in die Mitte zu stellen, die Gäste, das gute Essen, das Ganze und eben. Dass man nicht die Beziehung in die Mitte stellt, dass man die Arbeit in die Mitte stellt. Das ist eigentlich unser Ziel, mehr oder weniger, dass man das
so ein Rezept bisschen,
genau. Ihr habt euch echt im Vorfeld schon einige Gedanken gemacht. Weil das klingt jetzt schon eine Spur reflektiert.
Schauen wir mal, ob es so bewahrheitet. Können wir ihm nichts versprechen.
Was glaubt ihr, kommt da raus nach der ersten Saison? Bis auf viele Erfahrungswerte, aber wo glaubt ihr, werdet ihr da sein? Weil es gibt Erfahrungsberichte von Hüttenleuten, die gesagt haben, sie haben in dem Sommer 5, 6, 7, 8 Kilo Körpergewicht verloren, weil sie ständig am Buckeln und Rennen waren. Was glaubt ihr, kommt da am Ende raus?
Ja, es ist eine gute Frage und ich kann es mir nicht wirklich gut vorstellen. Ich weiß es jetzt von einem Bekannten von mir, der hat eine Hütte übernommen, ich sage jetzt nicht welche, und hat nach der ersten Saison gesagt, sie tut es nicht weiter, interessiert sie überhaupt nicht. Mittlerweile macht sie die 5. oder 6. Saison, Traumjob, sie möchte nichts mehr anderes tun. Ne? Und ich schätze, bei uns wird es vielleicht ähnlich werden. Das erste Jahr wird sicher viel kommen, mit dem, was wir nicht rechnen.
Geläutert sicher, vielleicht.
Wird sicher stressig sein, wird herausfordernd sein. Aber wir haben es schon vorgenommen, nach dem ersten Jahr, wusst, wie schlimm das oder wie schwierig das wird. Schlimm wird es ja nicht, das wird vielleicht kompliziert oder schwierig, dass wir weitermachen auf jeden Fall. Bis wir eine gewisse Routine kriegen, bis wir ein gewisses Handling haben.
Eine gewisse Festigkeit und eine Substanz entwickeln. Und
dann kann man auch schauen, ob das wirklich, ob man das für eine weitere Zukunft nachher forcieren möchte. Genau. aber auf jeden Fall nicht.
Dass wir uns zumindest haben wir uns entschieden, dass wir das Ganze jetzt einmal vollkommen in Angriff nehmen. Mhm. Genau. Und alle Seiten kennenlernen, ja.
Und wir haben uns gewisse Jahre vorgenommen, wo wir das einfach machen jetzt, ja.
Genau, ja.
Und du, Katrin, kannst dir wirklich vorstellen, jeden Tag in der Küche zu stehen und auf Gemma zu produzieren. Wenn es jetzt im Endeffekt ja gut läuft, ja, aber für die ist es dann natürlich eine brutale Herausforderung.
Ja, also die Vorstellung, muss ich zugeben, ist auch eine Grenzüberschreitung. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe. Also ich hoffe schon, dass ich dann gewisse Zeiten habe, wo ich auch mal unter die Leute komme und die Leute bedienen darf. Weil gerade die Abwechslung macht ja das ganze Leben leichter. Und da wir ja Bekannte haben oder die Nepalesin haben, wenn wir gut eingespielt sind, dass sich da durchaus einmal ein, zwei Stunden ergeben, dass ich auch mit den Leuten in Kontakt tritt. Weil sonst wird es ein bisschen einseitig, die Vorstellung. Ja.
Welches Gericht kann der Michael kochen, wo er dann aushelfen kann?
Puh, ich hoffe, nachher bald einmal alles. Ja. Noch nicht so viel. Ja, aber so wie ein Gulasch oder Chili con Carne, also so eintöpfenmäßig, das kriege ich auf jeden Fall gut hin.
Und dann Kaiserschmarrn hast du auch schon.
Kaiserschmarrn, ja, die Sachen habe ich auch schon gekocht. Ja. Natürlich jetzt in der Masse ist das anders. Aber eben so Eintöpfe, das wird gut funktionieren. Da kann ich die Katrin auf jeden Fall ablösen. Wenn sie mal,
dass man mal einen Wechsel machen.
Dass man einen Wechsel macht, genau. Dass die Katrin einmal bedient.
Dynamischen.
Ja, wenn jetzt bei der Hütte alles funktioniert und ich frei bin, überhaupt zum Bedienen, weil das ist ja nicht ganz sicher auf so einer Hütte oben, dann kann man sich da schon mal abwechseln in der Küche. Mhm.
Habt ihr euch von euren Leuten jetzt dann abgemeldet für ein halbes Jahr? Also wissen die, wenn sie euch sehen wollen, müssen sie raufkommen, weil sonst findet soziales Leben mit euch nicht statt?
Also gewisse Bekannte haben schon gesagt, sie müssen trainieren, damit sie uns überhaupt sehen. Wenn sie uns sehen wollen, dann fangen sie jetzt lieber morgen an, schon ein bisschen berggehen.
Weil könntet ihr, wenn es euch da oben zu viel wird, habt ihr dann Notfallkontakte, die da raufkommen und sagen, jetzt helfen wir aus den Tag? Oder ist das eben schwer, weil sie doch mit, ich glaube, 4 Stunden geht man?
Es ist tatsächlich sehr schwer, da jemanden zu bekommen, der sich da bereit erklärt, weil die meisten sind ja schon im Arbeitsprozess eingegliedert und ist dann auch schwierig.
Mhm, aber mehr.
Manche, was jetzt Lehrerberufe ergriffen haben, die haben gesagt, nein, also ab und zu mal aushelfen. Also über die Ferien, das würde ihnen auch ganz gut taugen. Mhm. Ja,
wir haben das Glück, dass wir eben, wie du gesagt hast, viele Lehrer in unserem Freundeskreis haben, viele Bergsportler in unserem Freundeskreis haben. Und daher haben es, ohne dass wir sich gefragt haben, einige schon angeboten, du, wenn der Hut brennt, sagst du es mal, ich fähre was hin zur Saalbahn, ich komme auf, ich helfe nach einem Wochenende. Und da haben wir einige Menschen aus der Familie, was uns da auf jeden Fall sehr unterstützend Daten, wenn wir es brauchen, und das werden wir brauchen.
Auf jeden Fall, ja.
Und was macht es das restliche halbe Jahr nach der ersten Hüttensaison?
Also ich habe mir schon vorgenommen, dass ich in einer Apotheke wieder mal arbeite, 1-2 Monate, bei einer, wo ich eigentlich schon ganz gut in Kontakt bin und auch schon gearbeitet habe. Und weiterhin, ja, der Plan ist da, einfach auch für die Hütte schon wieder vorzuarbeiten und selber Sachen vorzubereiten. Wie Sauerkraut machen, Marmeladen einkochen zum Beispiel.
Das tut es jetzt auch schon, oder?
Das machen wir dann über den Winter für die nächste Saison.
Mhm. Aber das dass ihr jetzt zum Beispiel Kaspresknödel vormacht oder
schon.
So
was schon. Das ist auch notwendig, ja. Mhm. Mhm. Genau.
Das heißt, das riecht ja jetzt schon die Wohnung danach.
Genau. Ach, der Nachbar ist gestern gekommen, hat die Garagentür aufgemacht. Ja, wer kocht denn da? Ganz im Keller, ja. Das riecht man, ja. Ja, und bei mir im Winter, ich habe mir Gedanken gemacht, entweder, dass ich in einer Werkstatt wieder aushilfe, sowas, oder gerade heute noch mit jemandem geredet, die suchen einen LKW-Fahrer, ich habe einen LKW-Führerschein, dass ich da ein bisschen aushilft. Da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Sie suchen Arbeiter, Handwerker, suchen sie überall. Und was wir jetzt sicher herausnehmen, oder ich halt einmal vermutlich, dass ich einen Monat nach Nepal fliegen werde, um den Berg zu steigen. Und genau, die restliche Zeit mal schauen, was sich so an Jobs, was sich für Jobs ergeben, ja. Mhm.
Jetzt würde mich ganz am Ende noch interessieren, auf was ihr euch am meisten freut und vor was ihr wirklich einen Bammel oder einen Horror habt. Fangen wir mit dem Guten an. Worauf freut sich am meisten?
Also ich persönlich freue mich jetzt am meisten auf die Begegnungen auf der Hütte. Wenn man besondere Begegnungen erleben kann, wo jetzt nicht der Stress im Vordergrund steht, sondern auch die Wertschätzung gegenüber einem Gast und auch gegenüber der Küche hoffentlich. Und auf dem Moment, wo ich so eingespielt bin, dass ich mich einfach gut bewegen kann und flüssig im Arbeitsleben. Mhm. Ja. Auf die Entwicklung.
Ja, auf was freue ich mich am meisten? Wenn das erste Mal richtig viel los ist, viele Übernachtungen, viele Tagesgäste, viele Leute, die uns hoffentlich unterstützen. Und wenn man am Abend sich da um 11 Uhr hinhockt und gesehen hat, dass alles rund und gut gelaufen ist, jeder hat geschafft miteinander, die Gäste sind zufrieden, das ist immer eines der wichtigsten Sachen, die Mitarbeiter sind zufrieden und wir haben es überlebt.
Also, ja. Das Überleben.
Ja. Am Anfang vielleicht, ja.
Oder fast freut es euch gar nicht? Also was ist so eine Horrorvorstellung?
Um 4:45 in der Früh aufstehen. Da tue ich mir ziemlich schwer, ja. Das muss ich mir erst eingewöhnen dann.
Weil die wollen ja Frühstück.
Zeit. Ja, die wollen um 6:30 ihr Frühstück. Und da ich mir ein bisschen was antue in der Früh und ein paar frische Salate oder frisches Gemüse ausbraten und einfach ein Porridge ab und zu auch zur Verfügung stellen möchte, muss ich einfach über eine Stunde früher aufstehen.
Und also das wäre dann so Indikator und Gradmesser, wenn da weniger frische Sachen kommen, wissen wir, du schlafst lieber länger.
Genau. Vielleicht gibt es so Tage, wo man so schlecht beieinander ist, dass das Frühstück ein bisschen geringer ausfällt. Ich hoffe nicht. Aber ja, und wir taten uns vornehmen, dass wir es auf jeden Fall so hinkriegen.
Und bei dir, Michael?
Ja, eigentlich wäre das Schlimmste, wenn das Wetter schlecht ist und wir die ganze Zeit alleine machen. Auf unseren Zeig drauf. Das wäre für mich die Horrorvorstellung. Schier, keine Leute, wir haben kaum und wissen nicht, was da an. Das wäre eigentlich so das, was ich mir bis jetzt so am schlimmsten vorstelle. Mhm.
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Betrieb da oben, weil die Balance ist, glaube ich, das Nonplusultra. Also die man selber hat im Team und dann natürlich mit zu viel Gästen, zu wenig Gästen, da hängt sehr, sehr viel dran. Was uns eins oft gar nicht bewusst ist, der auf die Hütte geht, weil man setzt voraus, dass es das gibt, was man gern hätte oder was auf der Karte steht.
Das stimmt, das war mir übrigens selber nicht ganz bewusst.
Was da dahinter steckt?
Wo ich als Gast und Bergsteigerin irgendwo eingekehrt habe, da war es mir selber nicht ganz bewusst, was da dahinter steckt.
Also du hast jetzt schon eine andere Wertschätzung dem gegenüber, was auf einer Hütte passiert, obwohl du jetzt Tag 1 noch gar nicht erlebt hast.
Genau, die Wahrnehmung steigert sich von Tag zu Tag, je mehr man sich mit der Sache beschäftigt. Ja. Mhm. Das stimmt.
Was hat dir am meisten überrascht?
Was mich am meisten überrascht hat?
Ja, jetzt in der Vorbereitung.
In der Vorbereitung, am meisten überrascht. Ja, das waren auch die Mengen. Einfach die Mengen von den Getränken, die Mengen von den Lebensmitteln. Einfach das hat mich ein bisschen überrascht, weil Mengenbezug in der Hinsicht habe ich wenig. Und das hat mich schon überrascht, dass es wirklich viel mehr eine große Mengen sind an Lebensmitteln und an Getränken. Was man sich ja natürlich auch, wenn man sich das durchrechnet, wie viel Gäste man hat, kommt man auf das. Aber wenn man das nicht so weiß von irgendwoher, dann ist das schon eine Überraschung. Mhm.
Der erste Tag, wo ihr aufhabt, ist ein bisschen wetterabhängig, aber was ist in Planung?
Der 28. Mai.
28.
Der Sonntag,
Mai.
Ja.
Genau, am Pfingstwochenende, Pfingstsonntag, wenn es gut läuft, vom Wetter her, nachher sperren wir da auf. Genau. Also wir sperren sowieso auf. Das heißt, wenn das Wetter gut ist, nachher werden wir da schon ein ganz spannendes Wochenende kriegen. Weil die Einheimischen, schätze ich mal, wenn Pfingsten schier ist, auf die Battle-Wolf-Hütte, die noch im Bächter schauen können.
Und jetzt schon anrufen, wenn wir halt gehört haben.
Ja, genau.
Du, ich bedanke mich sehr. Ich wünsche euch alles Gute. Mhm. Ich würde es spannend finden, wenn wir euch in einem Jahr oder zwei, also wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, wiederhören.
Mhm. Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern.
Ja, danke, ja.
Alles Gute.
Hat uns gefreut.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.